Eine gute Stunde miteinander verbracht. Und wenn es euch so geht wie mir, dann denke ich, ja, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wir haben gebetet, wir haben gesungen, wir haben Gottes Wort gehört. In der Anmoderation, in der Kindergeschichte. Und ich sage das ganz positiv. Und zum Abschluss dieses Gottesdienstes lese ich noch ein Wort mit euch zusammen. Das ist nicht die Predigt, für die wir hierher gekommen sind, sondern um gemeinsam in Gottes Gegenwart zu treten. Und wo erleben wir Gott eher als in den Zeugnissen und in den Gebeten seiner Heiligen? Wir haben vor uns einen Text. Ich weiß, der Schirm ist jetzt gut gefüllt. Und wer kann es lesen, so von dort, wo ihr sitzt? Ja, das ist doch so, die meisten können das gut lesen. Und steht ja dran, dass es hier um einen Text geht aus Hoffnung für alle, Übersetzung. Und das ist so ein klassischer Text, der in die Adventszeit passt, weil hier Hoffnung aufbricht, weil ein Kind uns geboren wird. Ich lese mit uns den Text. Und dann lesen wir den, schauen wir nochmal zusammen durch. Und ihr könnt jetzt schon vielleicht aufmerken, wo ihr irgendetwas seht, was euch an diesem Text heute zum ersten Mal auffällt. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt das auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zu Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Jetzt würde ich am liebsten in die Runde fragen und sagen, ja, was ist euch an diesem Text heute ganz neu? Und ein Vorschlag von mir ist, achten wir mal auf die Adjektive. Und die habe ich jetzt hier schräg in Italics und fett gemacht. Hell strahlt das auf. Es geht um ein großes Volk, um überströmende Freude, reiche Ernte im Gegensatz zu der schweren Last und in den Namen des Kindes haben wir vier Beschreibungen, Adjektive. Wunderbarer, starker, ewiger, friedlich oder hier auch dann als Nomen Friedensfürst. Seine Herrschaft wird weit ausdehnen. Er wird einen dauerhaften Frieden bringen. Und der allmächtige Gott, was zeichnet ihn aus, dass er dieses Ziel leidenschaftlich verfolgt. Nichts hier ist grau und im Durchschnitt. Hier schlägt es aus in die Richtung des Schweren, des Unerträglichen und der Freude und der Freiheit. Und die Hoffnung kommt ganz unscheinbar in Person, ganz klein daher. Noch an einer Stelle fällt mir was auf, euch vielleicht auch, in einem Prophetentext, der ja für das Volk gesprochen wird, ist auf einmal die direkte Rede. Das Gegenüber ist Gott. Das gegenüber des prophetischen Textes ist auf einmal nicht mehr das Volk Israel in seiner Gottlosigkeit, sondern lesen wir an vier Stellen hier das Du. Und uns ist das schon einmal begegnet, wenn wir den Psalm 23 gelernt haben oder gelesen haben oder gelernt haben. Zuerst kommt ein Bekenntnis, das wir für wahr halten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wir bekennen, wer Gott ist. Aber dann du in der Krise. Da wird es ein Anbetungstext, hier auch so. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst eine ihnen überströmende Freude. Du damals, du heute. Anbetung, Gott das Gegenüber. Ja, dann ist hier das große Denn im Text. Wieso ist auf einmal Hoffnung da und Licht? Und dann nochmal die Frage, jetzt und für alle Zeit. Der Kontext. Manfred Siebald hat mal gedichtet, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Viele, die so alt sind ungefähr wie ich, könnten das jetzt hier fast auswendig singen. Und das beschreibt schon das ganze Grundproblem. Ohne Gott in der Dunkelheit. Gott verbirgt sein Antlitz. Gerade im Kapitel davor lesen wir, dass er in 8, Vers 17: Jetzt verbirgt der Herr sein Angesicht vor den Nachkommen Jakobs. Und wenn Gott sein Antlitz verbirgt, dann haben wir keine Sonnenfinsternis und keine Mondfinsternis, dann haben wir eine Gottesfinsternis. Dann leuchtet er eben nicht mehr in unserem Leben. Und der König Ahas, um den es im Kapitel 7 geht, gab dem Propheten eine scheinbar fromme und gottesfürchtige Antwort, wenn er sagt, ja, er durfte sich irgendetwas wünschen. Und er sagt dann, ja, das liegt doch nicht an mir und an meinen Wünschen. Ich darf doch nicht Gott versuchen mit meinen Wünschen, sagt er ganz fromm. Und dahinter verbirgt sich aber seine ganze Gottlosigkeit. Weil längst hat er sich von Gott abgewandt und hat sich anderen Göttern zugewandt. Wir lesen in 2. Könige 16 von ihm. Er hat ein Bündnis geschlossen mit dem König aus Assyrien, Tiglat-Pileser III. Und da lesen wir, er hat sich diesem König an die Brust geworfen und machte alle Pläne abhängig von diesem König. Und für Jerusalem hatte das damals aber ganz schlimme Folgen. Der Tempel wurde umgebaut, die Heiligtümer waren alle angetastet und kompromittiert. Die Gebote Gottes waren missachtet. Es heißt ja in seinen Geboten, du sollst keine Götter neben mir haben. Aber da war schon ein Altar für Gott, den Gott Assyriens, Gott Assurs. Die Antwort Gottes, hier wieder direkt vor unserem Text, 8 Vers 16, ich will meine Weisung aufschreiben, ich will meine Worte sicher aufbewahren im Kreis meiner Schüler. Das bedeutet, Gott spricht zum Propheten Jesaja, aber er ist angewiesen, das nicht weiter zu sagen. Gott schweigt. Und dann die politische Folge. Im Jahr 733 vor Christus, also vor der Erfüllung dieser Prophetie, gibt es einen Blitzkrieg. Der ganze Norden, die 10 israelischen Stämme, werden alle besetzt und abgeführt. Und das ist, was jetzt in unserem Text wiedergespiegelt wird, diese Katastrophe. Wenn wir lesen von der Peitsche, die Menschen zur Zwangsarbeit treibt, von den Soldatenstiefeln, von Uniformen, die blutgetränkt sind. Wie dunkel war damals die Finsternis? Noch einmal direkt vor unserem Text. bedrückt und hungrig durchziehen die Bewohner das Land. Vor lauter Wut über den Hunger verfluchen sie ihren König und ihren Gott. Ob sie sich nach oben wenden oder zur Erde schauen, da ist nichts als Not, Finsternis und bedrückende Dunkelheit. Ja, ich denke, ich entschuldige nochmal. Ich denke, das haben Menschen erlebt, das haben auch meine Eltern erlebt in ihrer Kindheit. Und das erleben Menschen auch heute. So, das ist die Dunkelheit. Das Volk, das im Finstern wandelt, das ist das zerschlagene Volk des Nordreichs. Und diese Dunkelheit, die kennen wir auch jetzt an vielen Orten der Welt. Wenn die Mächte dieser Welt sich von Gott abwenden, dann erstarrt die Welt in Angst und in Zerstörung und in Unfreiheit und im Unrecht. Sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern, so heißt das in einer anderen Übersetzung. Kennen wir auch viele Ängste. Krieg und Gewalt ist eine neue Angst, die hat uns eine ganze Generation lang nicht verfolgt. Und jetzt sind wir doch dabei, auch wieder aufzurüsten, weil nichts mehr sicher ist, nicht mal unsere physische Sicherheit. Verlassenheit und Schutzlosigkeit, gerade auch in der älteren Generation. Wir haben so viele Flüchtlinge wie noch nie in dieser Welt. Ich glaube, die offizielle Zahl liegt bei 117 Millionen Menschen, die nicht mehr zu Hause sind und nicht mehr nach Hause zurückkehren können. Krankheit, Beziehungskrisen, Arbeitslosigkeit, Armut. Ja, das Wort Angst, das hat direkt etwas mit Enge zu tun. Wenn wir Angst haben, dann erstarren wir und erleben Zustände, die selbst zur Atemnot führen können. Dunkelheit und Angst sind hier ein Ding. Um nochmal bei Manfred Siebald zu landen: Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. So, und jetzt sind wir also bei unserem Text. Es kündigt sich an wie ein Sonnenaufgang. Das Licht ist kein kleines Licht. Es ist ein großes Licht, das jetzt kommt. Das leuchtet alles aus. Und es leuchtet, die ganze Welt leuchtet auf. Und Gott lässt uns in unserer selbstverschuldeten Dunkelheit nicht einfach sitzen. Die Lichter, die um mich herum hier leuchten, das ist auch ein Symbol, das in unserem Breitengraden ja auf die kürzesten Tage des Kalenders trifft. Das Licht leuchtet auf mitten in dieser Dunkelheit. Und Freude bricht sich die Bahn. Wenn Dunkelheit mit Angst gleichgesetzt wird, dann Licht mit Freude. Jubel brandet auf, Freude breitet sich aus und dann diese Dankbarkeit Gott gegenüber. Das vielfache Du hier, danke, Herr, dass du jetzt der Handelnde bist, dass du die Initiative ergreifst und dass du in meine Welt kommst. Denn uns ist ein Kind geboren. In welche Welt ist das Kind hineingeboren? Mit diesem Gedanken habe ich mich ein ganzes Weilchen herumgetragen und überlegt, ja, was würde mir fehlen, wenn dieses Kind nicht geboren wäre? Mir würde Kraft fehlen, mir würde Rat fehlen, mir würde Frieden fehlen und mir würde diese Zugehörigkeit, zumal die ewige Zugehörigkeit zu Gott fehlen. Es gab eine Welt voller Religionen, die gibt es auch heute, und Menschen, die sich von Religion abgewendet haben. Aber wenn wir uns diesem Kind nicht zuwenden, dem Anfang, den Gott in unsere Welt setzt, dann fehlt uns alles, was jetzt an seinen Namen hier ist. Ich habe vor kurzem bei einer anderen Gelegenheit in der Türkei vor einer Moschee gestanden und da waren alle Namen Allahs drauf, dass er stark und allmächtig ist und Schöpfer der Welt, stand drauf. Aber es stand nicht drauf, dass Allah, das Koran, dass der ein Vater ist. Nein, ist er nicht. Man darf ihn nicht mal als Vater anbeten. Und er stand auch nicht drauf, dass er ein Friedensfürst ist. Dass er nicht wie die Herrscher dieser Welt Interessen mit Gewalt durchsetzt, sondern im Gegenteil, dass er Gewalt außer Kraft setzt, weil er seine Interessen auf eine andere Weise in dieser Welt umsetzt. Und das beginnt damit, dass er als Kind geboren wird in aller Zerbrechlichkeit in Bethlehem. Und in dieser Zerbrechlichkeit lebt er weiter. Man konnte später feststellen, und man sagte es an seinem Kreuz, er hat vielen geholfen, aber sich selber hilft er nicht, weil er verteidigt sich nicht. Er setzt nicht die 10.000 Engel ein, die ihn ja sofort retten könnten und hier den Feind vernichten könnten. Nein, er setzt seine Ziele so um, dass er sein Leben gibt am Kreuz. Und damit ist er ein Gottheld. Solche Namen bekamen Könige. Wir kennen das auch von den Päpsten. Die geben sich auch irgendeinen Namen, wenn sie ihren Dienst antreten. Könige bekamen Namen. Und die Herrschaft dieses Königs, den wir jetzt an Weihnachten, an Heiligabend und an Weihnachten feiern, seine Geburt, sein Erscheinen in unserer Dunkelheit, das sind seine Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. In unseren Gebeten haben wir alle Länder wiederholt erwähnt, aber wenig für Deutschland gebetet. Aber lass uns das auch noch mal mit nach Hause nehmen, für unser Land beten. Man spricht von einer Vielfachkrise, Polykrise. Man kann also nicht alle Krisen gleichzeitig lösen und die Lösung für eine Krise verstärkt die andere Krise in unserem Land. Wir brauchen einen wunderbaren Ratgeber. Weniger als Wunder wird uns jetzt auch wenig helfen können. Wir brauchen einen wunderbaren Ratgeber. Wir brauchen einen starken Gott. Wir brauchen den ewigen Vater. Und wir brauchen den Friedensfürst. Und wenn wir wissen, dass dieses Kind, das da geboren ist, der Anfang einer neuen Herrschaft ist, die jetzt schon in unsere Welt hineinbricht und die ewig andauern wird, und seines Reichs wird kein Ende sein. Dieser König, der schenkt uns auch die Freiheit durch das Kreuz, dass wir vor keinem Treiber mehr uns fürchten müssen, vor niemand kuschen. Wir können uns immer auf den Sieg Jesu berufen und darauf, dass wir Teil sind seines Reiches. Und das ist der Grund der großen Freude, die jetzt durchbricht, die aufbricht und ja, das große Licht, das jetzt hell aufstrahlt bei allen, die ohne Hoffnung sind oder die durch irgendwelche Umstände in Zwangslagen sind. Ich würde gerne mit uns dafür danken und auch dafür beten. Wir stehen dazu auf. Herr, in unseren Gebeten nehmen wir dieses Du des Propheten Jesaja auf und danken dir, dass du in unserer Zeit nicht schweigst. Du hast uns dein Wort gegeben, auch hier dieses Wort, auch aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und wir sehen heute, wie dein Licht Finsternis verdrängt, durchdringt, wie die Mächte der Finsternis überwunden werden und wie wir Teil sein können deiner wunderbaren Geschichte mit deiner Gemeinde in dieser Zeit. Herr, wir bitten dich, dass nichts in unserem Leben dich hinausdrängt, dich zum Schweigen bringt, dich betrübt, sondern wir bitten dich, dass du uns neu füllst mit deinem Leben durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir aufblicken und das große Licht sehen, das du uns schenkst und das du durch uns auch weitergeben möchtest. Das bitte ich in deinem Namen, Jesu. Amen.